Bei mir ist am Telefon Beate Flechter, zuständig für Aus- und Fortbildung und Verwaltungskram, wie sie so sagt. Hallo Beate.
Hallo.
Beate, Radio Unerhört, seit wann gibt es das?
Also Radio Unerhört gibt es als Initiative seit 93, 94. Es war damals so, dass ich war in Kanada, ich habe da ein Jahr lang gelebt und da habe ich Community Radio kennengelernt und dachte, das muss es bei uns auch geben. Kam dann zurück und habe mit ein paar Freunden gesprochen, ich habe das alle für eine Schnapsidee gehalten. Aber das ging dann doch relativ schnell, weil wir gleich Kontakt zum Bundesverband Freie Radios bekamen, da beim ersten Kongress mitfahren, ziemlich viele Sachen abschreiben konnten, sei es die inhaltliche Plattform, sei es die Satzung, sei es, wie organisieren wir das alles. Und dann haben wir einen Verein gegründet im Mai 94. Im Herbst 94 sind wir dann an die Marburg-Öffentlichkeit getreten, haben dann Lobbyarbeit gemacht wegen den Gesetzen, weil da gab es noch keine gesetzliche Grundlage. Also am Anfang war auch noch unklar, ob wir legal oder illegal was machen. Mhm. Und ab 95 sah es so aus, dass sich das hessische Landesmediengesetz ändert. Das ist ja hier in der Bundesrepublik alles föderal geordnet, also jedes Land erfindet das Pferd neu. Und dann haben wir 95 einen Veranstaltungsfunk gemacht, der war sehr nett, weil das war so 10 Tage Happening, ausprobieren, wie funktioniert das alles. Da waren unglaublich viele Gruppen aus Marburg beteiligt. In Marburg gibt es ja noch ein reges, linkes, politisches Leben. Und alle waren unterwegs, Tag und Nacht. Ich weiß nicht, das Schlafdefizit hat sich da wirklich auch angehäuft bei den Leuten. Da haben wir dann nach 10 Tagen festgestellt, jo, das ist was für uns, wir können das, organisatorisch, die Leute haben Lust drauf, die haben was zu sagen. Und dann haben wir weitergemacht. Im Sommer 96 haben wir dann wiederum Veranstaltungsfunk gemacht. Da war es dann nämlich so, dass das Land Hessen hier, die Anstalt, die dafür zuständig ist, ein bisschen langsam war mit diesen ganzen bürokratischen Vorgängen. Und wir wollten nicht, dass das alles abbröckelt, dass die Leute keine Lust mehr haben, weil nichts passiert. Deswegen haben wir nochmal Veranstaltungsfunk gemacht. Und 97, dann sind wir auf Sendung gegangen. Seit 97 sind wir dauerhaft.
Und ihr beschallt sozusagen Marburg oder darüber hinaus?
Es ist ein Umkreis von circa 30 Kilometer. Nun ist Marburg auch noch so eine ziemlich kleine Provinzstadt, also es sind 70.000 Einwohner in der Kernstadt, davon sind es ungefähr 20.000 bis 30.000 Studierende. Und im Umland erreichen wir nicht wirklich viele, weil ja so viele Berge im Weg rumstehen, kann UKW ja nicht drüber senden. Das heißt, wir haben da immer mal so kleine Inselchen isolierte, die gehen dann noch bis in die nächstgrößere Stadt Gießen. Und wenn da die Leute an Hängen wohnen oder in hohen Häusern, die zu uns gerichtet sind, die können uns dann noch empfangen. Also würde ich mal auf eine potenzielle Hörerinnenschaft von ca. 100.000 Marburger Bürgern und Bürgerinnen, beziehungsweise darüber hinaus im Umland, was sehr ländlich ist.
Und habt ihr eure Zielgruppe definiert? Sind das diese 100.000 oder...
Also,
beschallt eine eigene Community?
Also keine Community als Interessengemeinschaft, das wir fest definiert haben für den Gesamtsender. Aber natürlich gibt es Zielgruppen, Sendungen, gibt es die Frauen-Lesben-Redaktion, die aber auch nicht allein für Frauen-Lesben sendet, sondern darüber hinaus. Also wenn sich da mal ein Mann hin verirrt, dann muss er nicht gleich ausschalten. Genauso wie bei den Jugendlichen, das sind, ist dann für Jugendliche, dann bei Musik sind das natürlich auch sehr spezielle Musiksendungen, ist nicht dieser alles abdecken wollende Mainstream, der dann doch niemanden interessiert, sondern das ist, richtet sich dann einfach immer in den einzelnen Sendungen, da wird zielgruppenspezifisch gesendet. Aber als Gesamtprojekt haben wir da keine Definition, wer unsere Zielgruppe ist. Wir wollen natürlich möglichst viele erreichen und eben auch mal linke Inhalte in die Debatte, in die Gesellschaft reinbringen.
Und wie sieht eure Finanzierung aus?
Die Finanzierung läuft so, dass das von uns aus ein Mitgliederradio ist. So, also dass wir uns über Mitgliedsbeiträge, Spenden finanzieren, wobei das natürlich abgenommen hat. Das ist ja jetzt nicht mehr 70er Jahre Bewegungsradio, wo die Leute freiwillig ihr Geld aus der Tasche nehmen und das der Bewegung schenken. Heute will man ja immer mehr alles mit Service verbunden haben. Also da ist ein Konzept, das nicht mehr wirklich so gut klappt, nicht mehr so zeitgemäß ist. Der Meistbatzen, den kriegen wir von der Landesanstalt für privaten Rundfunk. Das ist die Lizenzierungs- und Zulassungs- und geldgebende Behörde für nicht kommerziellen Lokalfunk, wie das bei uns heißt, NKL. Und von denen kriegen wir laufende Zuschüsse sowie projektgebundene Zuschüsse. Und das ist der größte Batzen neben den Personalkostenzuschüssen, die es über Arbeitsamt und Sozialamt gibt.
Und die öffentliche Hand, wie finanziert sie diese Zuschüsse an freie Radios?
Aus dem Gebühreneinzug. Da weiß ich gar nicht für Österreich, ob es das auch gibt, Gebühreneinzug.
Ja, es gibt einen, aber bei uns ist es nicht so weit, dass wir, dass das hier ein Teil auch für die freien Rad gedacht sei.
Also es gibt bei uns eine Regelung in dem Rahmengesetz für die Bundesrepublik, das ermöglicht für nicht kommerziellen Rundfunk bis zu 2% der Gebührenabgabe da reinzustecken. Und das heißt, also hier in Hessen ist das so umgesetzt, dass 1,5% des Gebühreneinzugs an die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk geht. Die finanziert darüber sich zu 25%. Dann finanziert sie darüber offene Kanäle, Fernsehen, irgendwelche Technologieprojekte, jetzt wollen wir in die DAB ganz groß einsteigen, und zum Minimalteil von diesen 1,5% des Gebühreneinzugs, der an Hessen abfällt, Hessen ist das Bundesland hier, den kriegen dann die bisher 7 lizenzierten NKL-Stationen.
Und noch eine letzte Frage oder ein letzter Fragenkomplex. Seid ihr, wie vernetzt ihr euch mit anderen freien Medien und wie vernetzt ihr euch vor allem europaweit?
Also wir, Radio Unerhört, sind erstmal Mitglied im Bundesverband Freier Radios, und da haben wir einen Programmaustausch vereinbart, wo wir die Senderechte an alle anderen freien Radios mit abgeben. Das heißt, da muss sich niemand mehr über Copyright und Urheberrechte den Kopf zerbrechen. Und das funktioniert darüber, dass wir in Comlink, das ist ein Mailbox-System, so ähnlich wie das Internet, nur wird es halt von in der Regel linken Initiativen dezentral organisiert. Darin haben wir elektronische Bretter. Und über diese elektronischen Bretter machen wir die Angebote und die Abfragen. Und dann wird es über Kassette verschickt. Das ist eher noch der Weg. Und an der Umsetzung dessen, dass das auch über Internet läuft, da gab es mal ein Projekt, ZIP-FM, Zusammenschluss der Info- und Politikredakteure und Redakteurinnen freier Medien. So ist es das lang ausgeschriebene ZIP-FM. Der saß daran, dass so, also über Internet möglich zu machen, damit das halt viel schneller geht, viel einfacher und weniger portoaufwendig. Das ist aber bis jetzt noch an den einzelnen, also an verschiedenen technischen Vorgaben, die Radios haben, gescheitert. Also das läuft noch nicht wirklich. Es gibt vereinzelt Radios, die über Internet und dann irgendwelche Server, die sie aufgetrieben haben, da Audio-Files abrufen, beziehungsweise den Servern da Sendebeiträge, UKW-Sendebeiträge als Audio-Files ablegen. Das ist bundesweit. Dann sind wir noch in Interconnexiones Mitglied. Interconnexiones ist ein europäisch-lateinamerikanisches Projekt, das seit 1993 existiert und einen starken Fokus hier in Europa zurzeit auf Migrantinnen und Illegalisierte hat. Da läuft der Sendungsaustausch ähnlich über Kassetten, da ist natürlich die Schwierigkeit der Sprache dabei. Und da gab es mal eine Zeit lang Synchronübersetzungen, was sich aber nicht wirklich bewährt hat, weil die Formate auch sehr auseinanderfallen. Die Bedürfnisse in Lateinamerika an Sendeformaten sind andere oft als hier. Und deswegen hat sich das nicht wirklich bewährt. Und die EU, also die Europäische Union, die ist da auch aus der Finanzierung ausgestiegen, sodass das alles auch dezentral jetzt organisiert ist seit über einem Jahr. Und der Programmaustausch läuft dann quasi über Leute, die sich dann da kennen und die Sendebeiträge dann mehr oder weniger persönlich austauschen.
Und Kontakte in die ehemals realsozialistischen Länder, existieren die?
Teils, teils. Also noch nicht so institutionalisiert, wenn ich das mal so sagen kann. Mhm. Also wir sind einerseits Mitglied bei AMAG und wenn wir dann auf die Treffen fahren, also AMAG ist der Weltverband der Community Radios, dann passiert es, dass wir da Leute treffen, weil eben auch welche aus Ungarn oder Russland oder weiter aus Ostasien auch anwesend sind. Aber da gibt es in der Form noch nicht sowas wie bei Interconnexion, ist ein echter Zusammenschluss, der für Programmaustausch auch steht. Dann gibt es aber auch wieder einzelne Gruppen bei uns, zum Beispiel die DFGVK, das ist die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Gegner, die haben sehr gute Kontakte nach Russland und die machen das dann halt als Gruppe, sodass da sehr viel Austausch drüber läuft.